Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 18. Jänner 2012 zum Thema Ethnisches Unternehmertum in Österreich. Zu Gast ist Petra Aigner, Universitätsassistentin in der Abteilung Theoretische Soziologie und Sozialanalysen des Instituts für Soziologie an der Johannes Kepler Universität Linz. Gastgeberin ist Barbara Grenmeier.
Guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich im Kepler Salon zu einem Extra Kepler Salon, das ist eine Kooperationsveranstaltung des Instituts für Soziologie, Abteilung für Theoretische Soziologie und Sozialanalysen der Johannes Kepler Universität Linz mit dem Kepler Salon. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema des ethnischen Unternehmertums. Bei mir zu Gast ist die Petra Aigner. Vorneweg noch ein paar organisatorische Informationen für alle jene, die vielleicht heute zum ersten Mal bei uns sind. Sie haben den Herrn Keinzel schon da und dort gesehen. Er versorgt Sie gerne mit Getränken. Sie können auch gern unter der Zeit mal aufstehen, Sie Nachschub holen. Also wir wollen das wirklich so gemütlich und bequem für Sie wie möglich hier gestalten. Wir sind hier eine kleine, feine Runde. Dennoch würde ich Sie bitten, dass im Anschluss an den Vortrag, wann dann eine Gesprächsrunde für alle eröffnet wird, dass Sie sich dann bitte einfach mit einem Zeichen mit der Hand melden und warten, bis Sie ein Mikrofon bekommen. Es ist jetzt sicher nicht so notwendig in der kleinen Runde, damit wir uns alle verstehen, sondern es geht darum, alle Veranstaltungen des Kepler Salon werden aufgezeichnet, stehen dann im Internet als Download zur Verfügung und da ist es immer dann ein bisschen komisch, wenn man zwar die Antwort hört, aber die Frage dazu nicht. Also bitte wirklich dann aufs Mikrofon warten und reinsprechen. Mein Name ist Barbara Grenmeier, ich bin heute Ihre Gastgeberin. Zur Petra Aigner. Sie selber war schon mal bei uns im Kepler Salon. Auf meiner Seite, sie war schon mal Gastgeberin im November, also kennt das ganze Prozedere und wird uns heute ihre Expertisen zur Verfügung stellen. Sie ist gebürtige Linzerin, hat aber dann viele, viele Jahre im Ausland verbracht. Sie hat in Birmingham studiert, in Dublin studiert und in Liverpool. Da ist sie 1995 rübergegangen auf die Inseln. Und erst seit 2009 ist sie wieder bei uns im Lande. Seit 2010 ist sie Universitätsassistentin an der Abteilung für Theoretische Soziologie und Sozialanalysen an der Uni Linz. Und sie ist derzeit dabei, die Migrationssoziologie in Linz aufzubauen. Ja, warum geht's heute? So, vielleicht mal mein Eindruck vom Thema ethnisches Unternehmertum. Ich bin selbst auch in Linz aufgewachsen, in der Nähe von der Unionkreuzung. Und es war damals so Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, war diese Wiener Straße so die Einkaufsstraße, die war geprägt von Kreislern. Da hat es Spezialgeschäfte gegeben, Schuhhändler, Handwerksbedarf, Papierhändler. Wir haben es eigentlich dort unseren alltäglichen Bedarf eingedeckt. Mittlerweile hat dort ein großer Strukturwandel stattgefunden. Ich wohne nicht mehr dort, wenn ich jetzt zurückkomme. Hatte das Bild, das Straßenbild dort stark verändert. Diese Leerstände, die entstanden sind, weil halt viele dann aufgehört haben mit den Unternehmen, sind übernommen worden von vielen Migranten. Es gibt vietnamesische Restaurants dort, es gibt ein indisches Restaurant, es gibt kleine Textilgeschäfte, kleine Cafés, die vorwiegend von Migranten geführt werden. Also das Bild ist ganz ein stark verändertes. Das ist jetzt mein persönliches Bild, mein persönlicher Eindruck von mir, dass eben das selbstständige Unternehmertum von Migranten geprägt ist von der Dönerbude, von dem Handyladen, auch so ein klassisches Bild, das ich verbinde mit Migranten, die selbstständig tätig sind. Meine Frage jetzt gleich einmal zum Einstieg an Sie, ist das ein realistisches Bild oder ist das nur diese Oberfläche, die man halt sieht?
Teils, teils. Also es ist eher die Oberfläche, die man sieht. Das ist natürlich wirklich so, es ist eine Realität. Aber die andere Realität ist der Teil, den man nicht sieht, nämlich Branchen, wo ethnisches Unternehmertum sehr stark vertreten ist, in der ersten Generation oder in der zweiten Generation Personen mit Migrationshintergrund. Das sind aber oft Unternehmen, die man eben nicht sieht, wie das Kebab oder Telekommunikationsjobs, die man jetzt beispielsweise im Neustadtviertel alltäglich sieht. Mhm. Und darauf werde ich auch jetzt eingehen.
Dann bitte ich Sie darum.
Okay, dann fangen wir an. Also ich möchte heute eben eigentlich anregen, eine Diskussion nachher, und möchte deshalb über Daten und Fakten zu ethnischem Unternehmertum in Österreich, aber auch in Oberösterreich informieren zuallererst. Und dann besonders darauf eingehen, welche sozioökonomische Funktion und Bedeutung und auch welche kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung ethnisches Unternehmertum hat. Das sowohl in Österreich als auch in Oberösterreich ganz spezifisch. Zuerst einmal, was sind ethnische Unternehmer eigentlich? Was ist Ethnic Entrepreneurship, ethnische Ökonomien, Immigrant Business? Es gibt viele Ausdrücke dazu. Das sind also Unternehmen meist im Klein- und Mittelbetriebsbereich oder auch im Kleinstunternehmerbereich, auf die Branchen gehe ich später ein, die von Personen mit Migrationshintergrund gegründet und geleitet werden. Personen mit Migrationshintergrund, da muss man sich im Klaren sein, dass man also bezüglich Österreich von verschiedenen Personen spricht, die einen, die eben noch nicht eingebürgert sind, das heißt eine nicht österreichische Staatsbürgerschaft haben, die anderen, die zweite Generation, aber Personen, die Migrationshintergrund haben, aber bereits eingebürgert sind. Das heißt, wir haben hier zwei verschiedene Schienen eigentlich des ethnischen Unternehmertums. Ethnisches Unternehmertum ist prinzipiell geprägt von einer Immigrationsgeschichte. Das heißt, was Sie sehen, die Kebab-Shops etc., das schaut bei uns so aus, ist aber beispielsweise in Großbritannien, in den USA, in Frankreich ein anderes ethnisches Unternehmertum und ist immer spezifisch geprägt von den Gruppen, von den ethnisch-kulturellen Gruppen, die eben die Einwanderungsgeschichte einer Region oder eines Landes prägen. Im Fall Österreichs ist es so, dass also natürlich das Gastarbeitermodell, wie man hier sieht, 60er, 70er Jahre, Personen aus der Türkei und aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Österreich geholt wurden, das später dann in den 90er Jahren, wie man hier erkennt, Anfang der 90er eine starke Flüchtlingswelle aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Österreich kam und dann seit 2000 die EU-Erweiterungen, also EU-10 und EU-2, 2004 und 2007 eigentlich, die verschiedenen ethnischen Gruppen oder die ethnisch-kulturelle Diversität Österreichs prägen. Das bedeutet, dass heute in Österreich 18,6% Personen mit Migrationshintergrund leben. Das bezieht sich auf die erste Generation, also auf die nicht eingebürgerten, aber auch auf die zweite Generation, auf Personen, die bereits österreichische Staatsbürgerschaft haben. In Oberösterreich haben wir etwas weniger als den nationalen Durchschnitt, 15,2%. Wichtig ist jetzt, wenn wir uns also diese Gruppierungen anschauen, wie sich die Erwerbstätigkeit der Personen mit Migrationshintergrund gestaltet. Da kann man einen starken Unterschied machen zwischen erster Generation und zweiter Generation. Das heißt, in der ersten Generation sieht man, dass die Erwerbstätigkeit hauptsächlich unselbstständig ist, im Bereich der Arbeiter und Arbeiterinnen und weniger im Angestelltenbereich, und etwa 10% der Personen mit Migrationshintergrund der ersten Generation im selbstständigen Segment, also als ethnische Unternehmer tätig sind. Bei der zweiten Generation sieht es ein bisschen anders aus. Da verändert sich also die Erwerbstätigkeit insofern, dass Arbeit- und Arbeiterinnen-Segment wird weniger, das Angestellten-Segment mehr. Und das selbstständige Segment wird ebenfalls weniger. Das heißt, in der ersten Generation gibt es weitaus mehr kann man nicht sagen, aber 10%, also mehr selbstständig Erwerbstätige. Und das kann man unter anderem auch damit erklären, dass eben gewisse Dequalifizierung am Arbeitsmarkt erfolgt. Das heißt, oft werden Qualifikationen, die im Ausland erworben sind, bei der ersten Generation eben nicht anerkannt. Das heißt, es findet eine Art Flucht in die Selbstständigkeit statt. Ja. Das ist vielleicht wichtig zur Erklärung. Insgesamt gesehen ist es so, dass die Erwerbstätigkeit in der Selbstständigkeit, also ethnisches Unternehmertum, kontinuierlich ansteigt, und zwar seit den 80er Jahren. Da sieht man also von 2004 bis 2010, dass die ethnischen Unternehmer im Steigen sind, und zwar kontinuierlich, wogegen die Österreicher, die zwar prozentuell mehr Selbstständigkeit aufweisen in ihrer Erwerbstätigkeit, variieren. Das heißt, Wellenbewegungen machen im Sinne dessen, dass sie manchmal mehr Selbstständigkeit zeigen und dann wieder weniger Selbstständigkeit bzw. Unternehmertum. Was auch noch wichtig ist, um einmal sozusagen zu zeigen, wie ethnisches Unternehmertum in Österreich überhaupt aussieht, nach welchen ethnisch-kulturellen Herkunftsgruppen ist jetzt ethnisches Unternehmertum aufgeteilt und wie verhält sich Gender, also der prozentuelle Anteil von Männern und Frauen bei ethnischen Unternehmertätigkeiten. Da ist es also so, dass sich zwischen 2001 und heute sehr wenig geändert hat, dass sich aber die prozentuelle Verteilung von den verschiedenen ethnischen und kulturellen Gruppen anders gestaltet oder leicht anders gestaltet, als unsere Einwanderungsgeschichte eigentlich sagen würde. Das heißt, die meisten ethnischen Unternehmer kommen aus den EU-14, in diesem Fall aus Deutschland. Man sieht hier die Statistiken von 2001, das ist aber heute, also 2010, mit den letzten Statistiken nicht sehr viel anders. Gefolgt von den EU-10 und hier vor allem von Polen, dann vom früheren Jugoslawien, also aus Drittstaaten, gefolgt von auch der Türkei und vor allem Asien. Und man erkennt hier einerseits, dass zwar nicht so viele Asiaten jetzt in Österreich ansässig sind, aber relativ hohe Selbstständigkeit aufweisen. Dasselbe sieht man bei den Afrikanern und Afrikanerinnen. Wogegen beispielsweise vielleicht erstaunlicherweise Personen aus der Türkei oder aus dem ehemaligen Jugoslawien zwar in der Selbstständigkeit vertreten sind, aber nicht so stark, wie man es vielleicht annehmen würde, ja. Bezüglich des Gender-Aspekts kann man sagen, dass verhältnismäßig wenig Frauen bei den Personen aus der Türkei und aus dem Nahen Osten und auch Afrika tätig sind in Selbstständigkeit und verhältnismäßig viele aus den EU-Staaten. Das ist natürlich auch aus dem kulturellen Hintergrund und vielleicht religiösen Hintergrund heraus erklärbar. Hier kennt man also die selbstständige Erwerbstätigkeit zwischen 2004 und 2010, die ist aber sehr ähnlich der Statistik, die ich gerade über 2001 gezeigt habe. So, und was meiner Ansicht nach jetzt auch sehr interessant ist, wenn man auf die Daten und Fakten zu ethnischem Unternehmertum eingeht, ist die Branchenverteilung. Da ist es vielleicht auch interessant zu unterscheiden zwischen den verschiedenen ethnischen Entrepreneurs, das heißt, die eingebürgert sind, die zur zweiten Generation gehören und die sozusagen in die Kategorie Ausländer gegeben werden. Man sieht hier, dass die Branchenverteilung unterschiedlich ist, das heißt, vor allem sind die meisten Personen mit Migrationshintergrund im Handel tätig. Allerdings erkennt man, dass die Eingebürgerten am stärksten im Bereich des Handels tätig sind. Dazu gehören zum Beispiel Ethnoprodukte oder auch Lebensmittel, so wie man es auch beispielsweise wirklich sehen kann. Also das ist nicht das versteckte ethnische Unternehmertum, sondern das man wirklich im Alltagsbereich auch sieht. Weiters ist vielleicht wichtig, dass besonders die zweite Generation auch im Dienstleistungssektor tätig ist. Da kann man von der Altenpflege sprechen, da kann man von Übersetzungsbüros sprechen, von Reinigungskräften, man kann von Transportfirmen, also kleinen Taxiunternehmen zum Beispiel sprechen. Da sind die ethnischen Unternehmer eigentlich teilweise schon versteckt, also besonders im Pflegebereich, also Altenpflege oder auch Kinderbetreuung gibt es sehr viele nicht jetzt im Alltagsbereich oder in den Straßenzügen ersichtliche ethnische Unternehmer. Beherbergung und Gaststättenwesen ist natürlich eine Branche, wo Personen mit Migrationshintergrund stark vertreten sind in der Unternehmertätigkeit, dann in der Sachgütererzeugung und auch im Bauwesen, Gesundheitswesen und Dienstleistungsbereich, wie ich schon gesagt habe, also auch Telekommunikationsunternehmen, Callcenter etc. prägen Teile der Stadtbilder heute. Wichtig ist auch, wenn wir uns die verschiedenen Regionen Österreichs anschauen, dass eigentlich Wien natürlich die größte Anzahl an ethnischen Unternehmen überhaupt stellt. Fast ein Drittel der Wiener Einzelunternehmen zeigt Migrationshintergrund und in Wien ist es so, dass die meisten Personen, die Unternehmer sind, im ethnischen Segment aus Polen stammen. In Oberösterreich gibt es derzeit 7.300 Unternehmer und Unternehmerinnen mit nicht österreichischer Staatsbürgerschaft, wobei das genau 13% der ethnischen Minderheiten sind, die im selbstständigen Segment tätig sind. Die meisten davon kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien oder der Türkei und sind hauptsächlich in den Sparten Gewerbe und Handwerk, Transport und Verkehr, Tourismus, Freizeitwirtschaft und Handel tätig. Also so viel jetzt einmal zum Teil mit den Statistiken. Es ist vielleicht wichtig, dass man eben noch einmal betont, die Migrationsgeschichte prägt auch das ethnische Unternehmertum eines jeden Nationalstaates oder jeder Gesellschaft. Das heißt, in unserem Fall eben, wie ich bei den Statistiken gezeigt habe, ehemaliges Jugoslawien, natürlich die EU-Staaten und Asiaten, Afrikaner, Türkei, wogegen beispielsweise in Großbritannien, Inder und Personen aus dem Pakistan die Stadtbilder mit ethnischem Unternehmertum prägen oder in Frankreich Personen aus Nordafrika aufgrund der Kolonialgeschichte. Also das ist vielleicht einmal wichtig. Und was ich jetzt ganz besonders eingehen möchte, das sind eben die sozioökonomischen und gesellschaftliche Bedeutung und Funktion von ethnischem Unternehmertum. Das heißt, wir haben gesehen, ein gewisses Segment der Personen mit Migrationshintergrund ist in der Selbstständigkeit tätig. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze, warum Personen mit Migrationshintergrund die Selbstständigkeit wählen. Ich habe vorher schon angesprochen, eine Art Fluchtverhalten vor Dequalifizierung, vor Arbeitslosigkeit. Man spricht hier von verschiedenen Modellen, also beispielsweise dem Nischenmodell oder dem Reaktionsmodell. Das Nischenmodell wird angesprochen, weil Einwanderer der ersten Generation vor allem Bedürfnisse der eigenen ethnischen Gruppe abdecken. Das heißt, ethnische Unternehmer können einerseits sich nach der eigenen Gruppe richten und diese versorgen mit spezifischen ethnischen Produkten und sie können sich dann weiters, beziehungsweise wenn sie sich vergrößern oder entwickeln, auch nach der Mehrheitsgesellschaftsgruppe als Kunden richten. Das heißt, Produkte entwickeln, die eben keine Nischenprodukte sind und sich speziell nach der Mehrheitsgesellschaft als Kunden, als Kundensegment richten. Ich erwähne das deshalb, weil diese unterschiedlichen Strategien der Etablierung eines ethnischen Unternehmertums auch die Integration, die gesellschaftliche Integration und die Wichtigkeit in Bezug auf ökonomische und soziale Faktoren eigentlich beeinflussen. Das heißt, wenn man von Nischenökonomien spricht, spricht man eher von diesen ethnischen Unternehmern, die eben von der ersten Generation geleitet werden, die sich auf die eigenen ethnischen Segmente beziehen. Wenn man vom Reaktionsmodell spricht, spricht man eher von der zweiten Generation, die als Reaktion auf beispielsweise den lokalen Arbeitsmarkt ins ethnische Unternehmertum geht, Arbeitslosigkeit oder anderes Fluchtverhalten, um eben am Arbeitsmarkt tätig sein zu können. Um jetzt genauer auf die ökonomischen Funktionen und Bedeutungen und dann in Folge auf die Integrationsfunktion und auf die kulturelle Bedeutung von ethnischem Unternehmertum auf einer theoretischen Ebene einzugehen, muss man mal zuerst sagen, also dass einerseits diese ethnischen Unternehmen natürlich, egal auf welchem Modell und auf welcher Basis sie errichtet werden und egal ob das jetzt im Bereich des Alltags, welche sind, die in Kleinstunternehmensbereichen tätig sind, die man also im Alltag sieht und erkennt, oder welche, die sozusagen versteckt tätig sind. Sie tragen natürlich zur gesamtvolkswirtschaftlichen Entwicklung sehr positiv bei. Also das ist einmal ein wichtiger Faktor. Arbeitsplätze werden geschaffen, wie ich vorher gesagt habe, sowohl für die Personen mit Migrationshintergrund als auch für Personen der Mehrheitsgesellschaft, weil heute viele dieser ethnischen Unternehmen, wenn sie sich vergrößern, auch Arbeitgeber für Personen der Mehrheitsgesellschaft darstellen. Ja. Sie sind Versorger der eigenen ethnischen Gruppen und insofern fördern sie natürlich die Kohäsion der eigenen Gruppe und die Netzwerke, die soziale Interaktion und nehmen eine wichtige Funktion bezüglich der Integration ein. Das heißt, auf der einen Seite können durch die Interaktion zwischen den Arbeitnehmern, die unter Umständen aus der Mehrheitsgesellschaft sind, und den Arbeitgebern Interaktionen entstehen, wo dann die gegenseitige Wertschätzung auch steigt, oder aufgrund von gewissen ethnischen Produkten, die angeboten werden, oder der Interaktion mit Kunden aus der Mehrheitsgesellschaft, natürlich die Wertschätzung der Personen mit Migrationshintergrund auch gesteigert werden. Also die Interaktionsförderung hilft natürlich bei der gesellschaftlichen Integration. Da gibt es dann verschiedene Varianten, wie das stattfinden kann, wenn also ein ethnisches Unternehmertum beispielsweise auf Familienebene geführt wird und nur zur Versorgung der eigenen Community sich sozusagen etabliert. Dann kommt es eher zu einer Art Segregation oder Marginalisierung oder Separation, das heißt, dann fördert es zwar die soziale Kohäsion zwischen den Mitgliedern der eigenen Community, nicht aber der Minder- und der Mehrheitsgesellschaft. Ja. Vergrößert sich ein kleines Unternehmen, beziehungsweise entdeckt ein kleines Unternehmen das Kundensegment der Mehrheitsgesellschaft, kommt es zur Interaktion. Wenn es zur Interaktion kommt, kommt es auch in den meisten Fällen zu einer stärkeren Wertschätzung, gegenseitigen Wertschätzung und zu einer erfolgreichen Integration. Also das führt dann zu einer besseren Integration eigentlich. Ja. Insofern haben ethnische Unternehmen eine wichtige Funktion im Integrationsbereich. Natürlich ist es auch so, dass ethnische Unternehmen auf wirtschaftlicher Ebene bezüglich Remittances eine Rolle spielen. Das heißt, Geldrückflüsse in die Heimatländer werden gefördert, auch auf kleiner Ebene. Und insgesamt gesehen ist meiner Ansicht nach eine der wichtigsten Funktionen eben im Bereich der Integration. Also Beispiele für ethnische Unternehmen in Österreich sind natürlich kleinere Unternehmen, die später sehr populär und erfolgreich wurden, wie Do und Co. Oder auch, glaube ich, Gulletreisen ist aus Österreich ursprünglich. Und wir sprechen, also wenn wir von ethnischen Unternehmen sprechen, natürlich auch von den Kleinstunternehmen wie den Kebab-Shops ums Eck und so weiter und den türkischen Lebensmittelhändler. Und meiner Ansicht nach haben alle auf ihre Art und Weise eigentlich einen starken Beitrag, sowohl auf ökonomischer, auf sozioökonomischer als auch auf gesellschaftlicher und kultureller Ebene in Österreich. Und ich glaube, ist sicher ein Segment auch der Zukunft, des an Wichtigkeit gewinnen wird.
Gut. Das heißt, dann sage ich mal herzlichen Dank für Ihren Input. Das gibt uns allen jetzt Gelegenheit und Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, uns auszutauschen, Fragen zu stellen. Also jede Form ist möglich, jede ist erlaubt. Sie können gern nachfragen, Sie können gern Ihre Ideen, Gedanken dazu einbringen. Es soll wirklich einfach ein Gespräch untereinander sein. Das ist auch der Vorteil dieser kleinen Gruppe, dass wir das wirklich auch so machen können. Wenn da 140 Leute anwesend sind, geht es leider eh nicht mehr. Darum nützen wir die Gelegenheit, da wirklich darüber zu diskutieren, zu sprechen. Vielleicht einmal eine Frage von mir oder aus meiner Erfahrung. Ich bin auch seit kurzem selbstständig. Ich bin in Österreich aufgewachsen, da sozialisiert, kenne die ganze Bürokratie zumindest ein bisschen und sehe einfach schon, wie schwierig es ist, sich da zurechtzufinden mit Versicherung, mit allen möglichen Anmeldungen, die man machen soll, alle möglichen Rechtsgrundlagen, die man beachten muss. Gibt es da Erfahrungen damit, wie Menschen damit zurechtkommen, die jetzt einmal nicht in Österreich aufgewachsen sind, das bürokratische System da nicht so sehr kennen und vor allem ja dann oft noch eine sprachliche Hürde dazu haben? Weil ich kann ja mit jedem wenigstens gleich mal mich wirklich gut austauschen, wenn wir mal die gleiche Muttersprache haben, wenn ich da...
Ja, also ich wollte vorher, habe ich ohnehin, gut, dass Sie mich darauf ansprechen, vergessen zu sagen, dass natürlich eine Erklärung zu dieser Statistik, wo man sieht, dass die EU-14 am stärksten vertreten sind im Unternehmertum oder beziehungsweise die EU-Staatsbürger beziehungsweise Personen mit EU-Hintergrund stärker vertreten sind. Das ist auch dadurch erklärbar, dass natürlich das Reglement ein einfacheres ist vom Arbeitsmarkt her als für Drittstaatenangehörige. Es ist sehr, sehr schwer für Personen mit Migrationshintergrund aus Drittstaaten Subventionen zu bekommen, Lizenzen zu bekommen, ethnisches Unternehmertum zu gründen und sozusagen dieses Start-up-Business zu beginnen. Das heißt, angefangen von sprachlichen Barrieren über eben Barrieren, die durch Reglements gegeben sind, ist es nicht so leicht, in dieses Unternehmersegment hineinzukommen.
Ja, vielen Dank, Petra. Ich fand das einen ganz, ganz spannenden Vortrag und bin jetzt über Sachen gestolpert, über die ich eigentlich vorher nicht gestolpert bin, nämlich den Punkt Ethnic Entrepreneurship selbst. Also wenn ich das richtig verstehe, dann macht es sich an Migration fest. Das ist das Erste, was mich daran irritiert, weil meine Vorstellung von Ethnic Entrepreneurs war bislang eigentlich, es macht sich auch an dem Umgang mit ethnischer Zugehörigkeit fest. Also Ethnic Entrepreneur ist nicht per se identisch mit Migration. Und ich frage das vor dem Hintergrund, dass es ja mittlerweile auch Unternehmen gibt, wo die Unternehmensgründung keineswegs mit Migrationshintergrund befasst sind, aber die sich als multikulturelle Unternehmen verstehen. Also ich denke beispielsweise an die Größenordnung Krankenpflege, da hat man bis zu 200 Leute Betriebe, die gezielt als multikulturelle gegründet sind.
Erstens würde ich mal schon sagen, dass das Profil, also das Länderprofil von ethnischem Unternehmertum abhängig ist von der jeweiligen spezifischen Immigrationsgeschichte. Also man kann in Frankreich oder in Großbritannien statistisch ganz sicher erkennen, dass das ethnische Unternehmersegment beeinflusst ist von der Kolonialgeschichte und der Immigration, zum Beispiel nach Großbritannien, aus Indien, Pakistan, Afrika etc. Die multikulturellen Unternehmen zählen teilweise auch zu, also es gibt beim ethnischen Unternehmertum ja auch Unterscheidungen zwischen ethnischen Ökonomien, Immigrant Business etc. Also das sind feinste Unterscheidungen, die immer eigentlich andere Kategorien ansprechen. Bei diesen multikulturellen Organisationen, das muss nicht unbedingt zum ethnischen Unternehmertum teilweise zählen. Ja, also auch die Denise Bank beispielsweise ist kein ethnisches Unternehmen, weil ja die Muttergesellschaft eigentlich nicht in Österreich sitzt. Daher zählt es nicht zu den ethnischen Unternehmen. Ethnische Unternehmen sind wirklich die Kleinst- und Kleinunternehmen im KMU-Bereich. Die können zwar dann zu größeren Unternehmen werden, aber die sind von Personen mit Migrationshintergrund gegründet oder geleitet.
Vielleicht darf ich ein paar statistische Daten ergänzen, aktualisieren. Wir haben in Oberösterreich aktuell 12.000 ethnische Ökonomien. Also das sind an die 15% unserer Unternehmungen sind also ethnische Ökonomien. Wenn man jetzt nur die mitrechnet, die Migrationshintergrund haben, sind wir bei beinahe 20%. Herkunftsländer sind, das größte Herkunftsland ist die Slowakei. Also ein Drittel aller ethnischen Ökonomien kommt aus der Slowakei. hat einen ganz einfachen Grund, das sind die Personenbetreuerinnen. Ja. Und das würde auch meine Einschätzung der Genderfrage ein bisschen nach oben schieben zugunsten der Frauen, die selbstständig sind. Und dann kommt aber gleich, weil Oberösterreich neu an der deutschen Grenze ist, also Deutschland ist mit über 1000 ethnischen Ökonomien sozusagen auch eine sehr große Gruppe, wobei bei Betriebsbesuchen ich die Deutschen nicht gerne als Migranten bezeichne. Also sie lassen sich nicht gerne als Migranten bezeichnen, sind aber de facto, von der Statistik her, sind es ethnische Ökonomien. Zu den Schwierigkeiten bei der Gründung muss man sagen, dass sich dieses Reaktions- und Nischenmodell bei der zweiten, dritten Generation nicht mehr anwenden lässt. Also die Gründungsmotive sind ähnlich wie bei Österreichern und Österreicherinnen, bei Einheimischen. Und die meisten wollen einfach unabhängig sein, ein eigener Chef, eine eigene Chefin sein. Wo ich schon Schwierigkeiten orte, ist bei den Problemen der Nachgründung. Ja. Also es ist schon so, dass Menschen aus anderen Kulturen andere Zugänge haben zu Bürokratie, andere Zugänge haben zu den in Österreich herrschenden Gesetzen. Und da orte ich schon noch Bedarf an aufsuchender Arbeit, an Informationen an diese ethnischen Ökonomien. Und zur Sprache muss ich sagen, sicher, wir haben im Gründerservice haben wir sehr, sehr viele Unterlagen in allen möglichen Sprachen zu den Themen Unternehmensgründung. Ich muss aber sagen, wer langfristig in Oberösterreich und Österreich unternehmerisch erfolgreich tätig sein will, muss eigentlich die deutsche Sprache beherrschen. Sonst wird es eigentlich langfristig nicht erfolgreich sein.
Ja, aber zum Beispiel bei dieser Version, wo ich eben gemeint habe, dass ein ethnisches Unternehmen nur die eigene Gruppe versorgt, ist es, um einfach ein Unternehmen zu gründen, definitiv notwendig, die Sprache perfekt zu sprechen, auch wenn jetzt ein Unternehmen sich nach der eigenen Gruppe als Kunden richtet. Also da ist, glaube ich, die Frage schon, ob es jetzt wirklich unbedingt notwendig ist oder ob es reicht, nur für die Unternehmensgründung dementsprechend Deutsch zu sprechen, aber sich dann an dem eigenen Kundensegment, also an der eigenen ethnischen Gruppe zu orientieren. Ne?
Da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dieses Nischenmodell, ja, die eigene Community, die eigene Ethnie versorgt mit Lebensmitteln, wie es war in den 70er Jahren. Also ich kenne die Gründerin des ersten türkischen Lebensmittelgeschäftes in Linz, ja. Die hat also türkischen Schafkäse und Fladenbrot und Oliven importiert und an die eigenen Leute verkauft. Ich denke mal, das ist eine Historie, die nicht mehr stimmt. Mhm. Weil ich glaube schon, dass es nur dann sinnvoll ist, ein Unternehmen zu gründen, wenn man sich langfristig auch andere Kundenschichten sozusagen erschließt. Ja. Und es wird niemand auch langfristig erfolgreich sein, der nicht die Österreicher als Zielgruppe sieht, so im Hinblick auf Ethnic Marketing. Und wer schon mal oder wer das Neustadtviertel besser kennt oder auch die Humboldtstraße besser kennt, es gibt eine sehr große Konkurrenz unter den ethnischen Ökonomien. Ja. Also ein Kebab um 2 Euro, glaube ich, das gibt es fast an jeder Ecke. Und es kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie nur dass einer leben kann von diesen Margen, die da sind. Oder ich merke es auch bei den türkischen Friseuren, also bei den Herrenfriseuren. Es gibt, glaube ich, 6 oder 7 in Linz. Und wenn da irgendwann ein Achter aufmacht, dann nimmt er einen eigenen Leuten Geschäft weg. Ja, also es ist nur sinnvoll und nur gescheit, wenn er Deutsch kann und ein Österreicher und Österreicherin als Kunden dazu gewinnt. Das ist, glaube ich, ein Gebot der Stunde.
Vielleicht eine Frage im Anschluss gleich an das Ganze von mir. Gibt es irgendwelche Erfahrungen, Daten dazu über den Erfolg solcher Unternehmen im Vergleich jetzt zu österreichischen Selbstständigen, soweit das überhaupt messbar ist? Wie lang gibt es solche Unternehmen? Wie wirtschaftlich erfolgreich sind die? Wurschteln sie die irgendwie durch heute oder können die wirklich gut davon leben? Und, ja,
naja, ich glaube, es gibt einmal erstens definitiv Unternehmen, die dann vergrößern und wirkliche Erfolgsstories, eben wie Do & Co. Insgesamt, also vom statistischen Bereich, muss ich sagen, bin ich noch, also es ist Work in Progress für meine Habilitation, das heißt, ich bin eben erst seit ein bisschen mehr als einem Jahr in Oberösterreich, bin noch dabei, vieles herauszufinden, vielleicht
weiß, der Spezialist von der Wirtschaftskammer da die Erfolgsdaten für Oberösterreich. Im kleineren, also im Kleinstunternehmerbereich, die Frage war, ob man erfolgreich davon leben kann, ob das.
Also das Schließungsgeschehen bei ethnischen Ökonomien ist statistisch höher als bei österreichischen Unternehmen. Es wird aber dadurch verfälscht, dass also gerade EPUs, also Einpersonenunternehmen, aber auch kleine Unternehmer, Unternehmerinnen, an der Grenze oder über der Grenze der Selbstausbeutung arbeiten. Ja, also 40-Stunden-Wochen ist kein Thema. Es gibt Mithilfe von Familienmitgliedern, ja, die nicht aufscheinen als Lohnabhängige. Und ich weiß von der indischen Community, also wo Betriebsgründung sehr stark auch mit Geld von Freunden, Geschäftspartnern, Bekannten betrieben wird, also wo in erster Zeit also keine Zinsen anfallen. Ja. Also ich denke mal, wer es da nicht schafft, die ersten 2-3 Jahre, hat wirklich dann ein Produkt, das nicht gekauft wird. Schwierig wird es dann, also nach 3-4 Jahren. Ja. Also das ist sozusagen die Nagelprobe. Nach 3-4 Jahren sollte man dann sozusagen im Break-Even-Point sein und auch Gewinne erwirtschaften, beziehungsweise wieder reinvestieren ins Unternehmen.
Was ich vielleicht vorher noch zu dem Standpunkt, dass eben ethnische Unternehmen langfristig nur erfolgreich sein können, wenn sie sich ja nach dem Kundensegment der Mehrheitsgesellschaft richten oder zusagen möchte, es mag vielleicht tatsächlich für Österreich zutreffen. Ich glaube auch, dass das abhängig ist von welche Integrationsansichtsweisen eigentlich Gesellschaften vertreten. Ja, also in Großbritannien oder in den USA ist es sicher nicht so, weil natürlich dort der Multikulturalismus herrscht, wo aber dementsprechend auch manche Viertel in einer Art Separation oder Segregation leben, wo Unternehmer eben sich nur auf die eigene Gruppe einstellen und das aber dementsprechend auch zu Erfolg führt. In Österreich wird eher Assimilationspolitik betrieben, deshalb auch der Erfolg eher durch die Orientierung am Mehrheitskundensegment gegeben für ethnische Unternehmen. Also ich glaube, es kommt auch darauf an, welche Konstruktion eine Gesellschaft prinzipiell bezüglich der Alltagsintegration von Personen mit Migrationshintergrund hat.
Jetzt zu meiner Frage. Ich komme aus Großbritannien. Ich weiß genau, von was ich spreche.
Okay.
Habe auch persönliche Beobachtungen und Erfahrungen. Und bin auch Gründerin in Österreich als Britin und hört man zwar nicht, ich weiß. Aber das will ich jetzt nicht aufklären. Die Sache ist die, was mich immer wieder wundert, wenn Integration ein wichtiger Faktor ist, also diese Thematik Integration, Segregation ist immer sehr präsent, gerade in Großbritannien sehr ein wichtiger Aspekt. Welche Unterstützung sind jetzt dann beide gerichtet vielleicht vorhanden jetzt, wenn das als Integrationsfaktor sehr wichtig ist und für die Zukunft der Ökonomie auch sehr wichtig ist, ethnische Unternehmenschaft, wie wird da unterstützt? Weil es ja auch um diesen Informationszugang und auch Kapitalzugang geht.
Also Subventionen zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Oder Kredite, also weil Unternehmer, also gründen ist ja nicht leicht und natürlich braucht es auch ein gewisses Wissen. Und in Großbritannien haben sie da sehr offensiv gearbeitet in den 80er Jahren. Mhm. Und wie sieht es da in Österreich aus? Wird das als solcher Faktor überhaupt bei der Wirtschaftskammer zum Beispiel gesehen und wie weit wird da unterstützt?
Und ich glaube, das ist eher die Frage.
Vielleicht an Sie oder vielleicht wissen Sie es auch. Ja, also das würde mich interessieren.
Ich weiß, dass in Großbritannien für ganz spezifische Gruppen eben vor allem Kreditvergaben leicht gemacht wurden in den 80er Jahren. Also ich glaube, man hört immer Pakistan, Indien, da wurden als Unternehmertum sehr gefördert. In Österreich weiß es derzeit nicht genau, wie die Kreditvergaben funktionieren, wie Subventionen gegeben werden. Also ich glaube, der Spezialist.
Also bei uns in der Wirtschaftskammer ist es Thema, klar. Meine Anwesenheit und meine Person ist sichtbar als Zeichen dafür. Also ich bin Leiter von Migrationsservice der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Also ich bin Migrations-Integrationsbeauftragter. Und meine spezielle Zielgruppe sind ethnische Ökonomien und bin in den letzten, glaube ich, 2,5 Jahren war ich bei fast an den 500 Unternehmen, Unternehmungen in Oberösterreich zum speziellen Thema Lehrlinge und Lehrlingsausbildung. Also es ist sozusagen, ich komme von der Bildungspolitik. Was die Unternehmensgründung betrifft, der bürokratische Dschungel ist auch für Österreicher, Österreicher nicht immer einfach. Darum empfehle ich immer also eine Gründerberatung bei uns im Gründerservice. Es ist eine relativ niederschwellige Institution. Es gibt unter Gründerservice.at gibt es die meisten Folder und Unterlagen in vielen Fremdsprachen, unter anderem auch in Chinesisch und ich glaube Türkisch ist dabei, das umfangreich übersetzt worden ist, also voll übersetzt worden ist. Aber nichtsdestotrotz ist es schwierig. Es gibt wirklich bei uns relativ viel Bürokratie. Wir sind nicht Gewerbebehörde, also Gewerbebehörde ist das Magistrat. Und wir schauen halt einfach, dass man, wenn es Interessenten gibt, dass man die dann mit Gründerworkshops, ja, mit speziellen Gründerberatungen, mit einem Nachgründungscoaching sozusagen auch vorbereiten auf diese Unternehmertätigkeit. Und wir sind also gerade dabei, dass wir diese Beratung, die wir gemacht haben zum Thema Lehrlinge, Lehrausbildung, auch noch weiterführen zu anderen Themen der Unternehmenstätigkeit.
Dankeschön. Bitteschön.
Da ist ja, wie gesagt, auch kommt wieder aus der britischen Perspektive, da sind ja diese, also die Gewerberegulierungen ganz anders. Das heißt, dass eine große Hürde ist auch immer, dass man sich ein Gewerbe anmelden muss. Das heißt, man muss zertifizieren, dass man auch in diesem Bereich tätig sein darf und dass man zwangsverpflichtet ist, bei der Wirtschaftskammer dabei zu sein. Das sind so Aspekte, die auch vielleicht Hürden sind, also oder auch eine vielleicht eine kleine Kritik an der Wirtschaftskammer.
Möchten Sie noch?
Ja. Diese Geschichte mit dem reglementierten oder freien Gewerbe, also es gibt sehr, sehr, sehr viele Gewerbe, die freie Gewerbe sind. Ja. Also im Handel sind alle Gewerbe freie Gewerbe. Da reicht ein Besuch bei der Gewerbebehörde und dann ist man schon Unternehmer, Unternehmerin. Aufgrund von Qualitätsstandards gibt es natürlich viele Bereiche im Gewerbehandwerk, ja, die reglementiert sind, die auf fußen auf einer Ausbildung, auf einem Meisterbrief. Und die Geschichte mit der Pflichtmitgliedschaft ist eine lange Geschichte. Ja. Ich kann nur sagen, dass die Leistungen, die sind, ja, wie sie jetzt sind, ist natürlich geschuldet auch, dass wir vom Finanziellen her gut dotiert sind, aufgrund der Mitgliedsbeiträge unserer Mitglieder. Wobei ich muss sagen, man muss insofern die Kirche im Dorf lassen, weil wenn man die Mitgliederstruktur anschaut, ja, sind also über 55% unserer Mitglieder sind Ein-Personen-Unternehmen und 87% der Unternehmer haben nur 0 oder 4 Mitglieder. Ja. Also wir sind da klein strukturiert und die Kammerumlage richtet sich also nach Umsatz, nach Gewinn oder eben nach Mitarbeiteranzahl. Also da muss man also schauen, die größeren Unternehmen zahlen natürlich verhältnismäßig viel. Wenn man uns die Föst anschaut zum Beispiel, die zahlen am meisten in Oberösterreich, nur die nehmen uns kaum in Anspruch, weil die haben ihre eigenen Experten, Expertinnen, egal ob das Arbeitsrecht ist oder Gewerberecht ist. Also man muss einmal sehen, dass die Großen relativ viel zahlen, für die tatsächlich wenig Leistung abholen.
Ja, vielleicht weil das Thema schon da war, du warst lang in Großbritannien, Sie sind aus Großbritannien. Ein bisschen hast du schon angesprochen, dass einfach dadurch, dass andere Menschen dort gründen, die Unterschiede entstehen. Gibt es sonst noch Unterschiede, die jetzt auffällig sind, wenn man sagt, okay, das ist Unternehmertum von Migranten,
dort ist es Unternehmertum anders als bei uns. Von Migranten oft, nicht immer, aber oft für Migranten und Migrantinnen. Also eben, wie ich es vorher angesprochen habe, der Multikulturalismus, diese Einteilung von Großstädten in verschiedene Viertel, wo eben vielleicht manche Viertel von großteils Indern besiedelt werden und dann dort der Corner Shop oder die Shops eben spezifisch für dieses ethnisch-kulturelle Segment konstruiert sind, inklusive Produkte, die für diese Abnehmer verkauft oder vertrieben werden. Es gibt aber natürlich auch, was vielleicht, also ich kann es jetzt im Vergleich zu Österreich nicht direkt sagen, aber es ist sicher so, dass in Großbritannien auch viele Personen mit Migrationshintergrund aus dem Unternehmersegment sehr erfolgreich sind, indem sie Kleinstunternehmen aufbauen, dementsprechend vergrößern und da gibt es von Hotelketten angefangen über Textilindustrie, ja, also wirklich Kleinstunternehmer, die dann dementsprechend vergrößern, was bei uns vielleicht noch nicht so sichtbar ist, ja.
Hat das eine längere Geschichte auch schon dort?
Ja, durchs Kolonialreich. Einfach die Migrationsgeschichte und die Verbindungen von Großbritannien mit den ehemaligen Kolonien des Commonwealth. Natürlich geschichtlich weitreichender als die Immigrationsgeschichte, die neuere mit dem Gastarbeitermodell nach Österreich. Ja.
Ja, und vielleicht auch ein Thema der Größenordnung der Städte, weil, wenn du gesagt hast, in Wien ein Drittel, das ist unsere einzige Millionenenstadt, wir sind halt eine Stadt mit 200.000 Einwohnern, dass da die Struktur andere ist und weniger die Möglichkeit überhaupt besteht, untereinander Geschäfte zu machen, weil es halt einfach, ja, weniger Menschen gibt, sondern auch, dann ist es vielleicht auch ein Thema. Also
sicher, jetzt einmal. Sicher. Ja, also der gesamte Aufbau, also der gesellschaftliche Aufbau Großbritanniens ist ein ganz anderer. Die USA, genau dasselbe ist in den USA, beziehungsweise nicht dasselbe, sondern wieder anders, aber in den USA ist ja bekannt Chinatown, Little Italy etc., die verschiedenen kleinen Bezirke in den Städten, die von Einwanderern besiedelt wurden und dementsprechend auch heute noch ethnisches Unternehmertum für das eigene kulturelle Segment eigentlich gründen und als Versorger dort für gewisse Nischen auftreten.
Darf ich nur einen Moment noch die Antwort und dann
eine Beobachtung, eine Ergänzung vielleicht. Also was dann auch passiert ist, dass bestimmte, sagen wir, District, also Teile, die wirklich eine Städte sind in den großen Städten, weil die Dimensionen ganz andere sind, die ja dann sich auch dann stark vermischen. Also da werden dann also verschiedene Gruppen, also da gibt es auch Zusammenarbeit, Vernetzung und so weiter. Das ist so die Entwicklung auch, die dort stattgefunden hat. Also wo es zuerst einmal Gruppen gab, die innerhalb, also sagen wir mal Straßen, Züge etc. und dann aber sich das mit anderen migrantischen Gruppen gemischt hat und dadurch auch weitere Kreise.
Also Bradford zum Beispiel. Ne?
Ja. Also gut, da ist es eigentlich eine extrem große migrantische Community, die eigentlich fast mehr als Einheimische mittlerweile hat. Also das sind ja wieder andere
Ja. Nein, aber ich meine, man kann also Österreich sicher nicht vergleichen jetzt mit Großbritannien oder den USA. Das sind unterschiedliche Entstehungsgeschichten und auch Strategien von ethnischen Unternehmen, die da angewendet werden, eben aufgrund der gesamten Geschichte und der gesamten Struktur der Bevölkerung, die ganz eine andere ist. Ja.
Schön, da kommt von der Seite.
Ja, Oskar Schachtner von der Oberösterreichischen Zukunftsakademie. Ich wollte fragen, gibt es Daten über die regionale Verteilung der ethnischen Unternehmen? Oder weißt du, ballen sich die eher in den urbanen Räumen? Sind es genau proportional zur Verteilung der Migranten im Land insgesamt? Das war die eine Frage. Die andere wäre, kann man irgendwie feststellen, dass sich diese ethnischen Unternehmerinnen und Unternehmer sozusagen in Branchen ansiedeln, die vielleicht von den eingesessenen Bevölkerungsgruppen eher aufgelassen werden, etwa, ich weiß jetzt nicht, Nahversorgungsunternehmen, so das, was früher bei uns der Tante Emma-Laden war, dass das einfach neu übernommen wird, oder auch vielleicht gewisse Handwerks- oder Dienstleistungsberufe, und vielleicht dann auch gerade in den Regionen, wo diese Nahversorgungsstrukturen eher zugrunde gehen.
Also zur regionalen Aufteilung, ich glaube, ja, natürlich kann man von den allgemeinen Statistiken, Bevölkerungsstatistiken auch die Verteilung der ethnischen Unternehmer bis zu einem gewissen Prozentsatz ableiten. Die Details sind da auch eher wieder vom Regional Mapping her bei der Wirtschaftskammer, zum Beispiel der Statistik Austria. Aber man kann natürlich, wie ich vorher gesagt habe, in Wien, wo der größte prozentuelle Anteil an Personen mit Migrationshintergrund lebt, sind auch die größten ethnischen Unternehmer vertreten und die Verteilung des ethnisch-kulturellen Segments ist nicht unbedingt eins zu eins mit den Statistiken vergleichbar. Das heißt, wie ich vorher gesagt habe, es gibt 60% Personen aus Drittstaaten in Österreich, aber die meisten ethnischen Unternehmer kommen nicht unbedingt jetzt aus den Drittstaaten, sondern eben aus den EU-Mitgliedstaaten. Das heißt, da ist keine 1:1 Übersetzung möglich. Zur zweiten Frage, ja natürlich, also wenn man jetzt sagt, der ehemalige, jetzt, ich glaube, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland sagt oder ob es in Österreich auch sagt, der Tante-Emma-Laden.
Kennst du mich nur, sonst kennst du dich raus.
Der sogenannte Corner-Shop, also natürlich werden gewisse Segmente, die von Inländern im Unternehmertum, im Kleinstunternehmertum aufgelassen werden. Diese Ideen, diese Nischen werden von Personen mit Migrationshintergrund teilweise aufgegriffen. Also dieser Cornershop in Großbritannien, den gibt es in Österreich genauso. Der kleine Nahversorger wird meistens jetzt von Personen mit Migrationshintergrund vertrieben, nicht mehr so sehr von Inländern. Also es gibt gewisse Branchen, wo eben sozusagen die Personen mit Migrationshintergrund die Inländer, die früher diese Unternehmen hatten, jetzt ersetzen oder in diese Nischen eingetreten sind. Ja.
Bitte.
Also ich habe auch einmal beim Reinlesen in diese Thematik, gab es ja auch ein bisschen so die Kritik, dass es meistens bei den ethnischen Unternehmen an Innovation fehlt, also dass sie nicht so innovationsbereit sind und eher in klassische Unternehmen, Branchen einsteigen. Stimmt das oder ist das veraltet?
Ich glaube, es ist schwer zu generalisieren. Also ich meine, wie vorher, also die Statistik eben in der Branchenverteilung, ne? Also ich würde das nicht generalisieren. Ich glaube, Innovation, das ist etwas, was man sehr wohl auch bei ethnischen Unternehmen genauso findet wie bei den sogenannten inländischen Unternehmen, das kommt ganz drauf an. Es gibt natürlich Branchen, die besonders von ethnischen Unternehmen oder in denen ethnische Unternehmer besonders vorzufinden sind, wie ich es vorher auch gesagt habe, eben Handel oder Beherbergungsgaststättenwesen, Bauwesen, Dienstleistungen etc. Und Innovation, es kommt drauf an. Also ich glaube, ich würde das nicht generalisieren. Ja. Also
ich sehe schon eine historische Zäsur, nämlich die Generation 2 und 3 haben andere Gründungsmotive und haben andere Branchen, wo sie reingehen. Der Handel ist sicher ein Paradebeispiel. Ja. Also in Deutschland redet man in Abwandlung von Tante Emma Laden vom Onkel Ali. Und der Onkel Ali ist ein typischer der Lieferant für die eigene Ethnie, was Lebensmittel betrifft. Man sieht auch in der ersten Generation eine Hinwendung zu den Branchen, die ohne Zugangsbarrieren ausgestattet sind, also in das freie Gewerbe. Und traditionell natürlich die Gastronomie. Ja, ist auch ein Bereich, der überproportional von ethnischen Ökonomien sozusagen besetzt wird.
Bitte.
Was mich interessieren würde noch, wäre das mit den Franchise-Unternehmen, die ja nicht nur aus Österreich stammen, sondern auch aus allen Herren Ländern, die hier auch in Österreich Fuß fassen. Wie ist es da mit dem Zugang eben dieser sogenannten ethnischen Bevölkerung? Wird es von denen eher aufgenommen oder weniger? Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, irgendwelche Daten oder so?
Also da glaube ich, kann man schwer generalisieren über Statistiken, weiß ich da nicht Bescheid. Vielleicht die Wirtschaftskammer, also ob man es jetzt statistisch in die eine oder andere Richtung belegen kann, wie gesagt, so weit bin ich nicht. Gibt es da Daten dazu?
Nein, gibt es nicht. Ich denke mal, also von McDonalds angefangen über Mr. Kumpir, ja, die ja wieder selbst expandieren dann.
Also so generalisieren prinzipiell möchte ich eher nicht, weil ich glaube, man kann das dann.
Gibt es Daten dazu oder irgendwelche Untersuchungen da, wie das?
Ja, ethnische Ökonomie.
Die meisten sind Österreicher, die als Franchise-Nehmer auftreten. Mr. Kumpir kommt aus Wien, ist ein Türken, ja. Also wo Türken gegründet haben und wo in Linz, St. Pölten und ich glaube nur ein paar andere Landeshauptstädte die Franchise-Nehmer auch Türken sind, ja. Aber sonst ist man eigentlich im Franchise-Bereich, also ist man eher nicht bekannt, dass da verstärkt ethnische Ökonomien wären.
Also eine Beobachtung, die ich gehört habe von Österreichern, die in anderen Kulturen leben, ist, dass es einfach Kulturen gibt, wie es zum Beispiel von Chinesen gehört oder auch von Mexikanern, eine viel größere Offenheit für die Selbstständigkeit als in Österreich. Gibt es irgendwelche Belege dafür, dass das kulturell begründet ist, wie offen man dem gegenübersteht insgesamt?
Selbstständigen Neigung ist das. Mhm. Ja. Gibt ja keine aktuellen Zahlen. Da ist es so, dass also Personen aus Asien und den USA, das sind nur wenige in Österreich, aber trotzdem eine höhere selbstständige Neigung haben als wie Inländer. Und die selbstständige Neigung steigt in der zweiten und dritten Generation, steigt sie ja. Das ist auch so eine Zahl, die man halt außerfiltern kann. Aber es hat wahrscheinlich sowas mit Kultur auch zu tun.
Hängt mit den Kulturdimensionen zusammen. Da gibt es verschiedene, also wie weit eben Individualität, Individualismus zum Beispiel ausgeprägt ist oder Eigenständigkeit etc., die Hofstädte, die Kulturdimensionen. Man kann natürlich auch jetzt, ich glaube, man kann es schwer jetzt generalisieren, weil es gibt viele andere Faktoren, warum zum Beispiel Asiaten also mehr Selbstständigkeit aufweisen als eine andere Gruppe. Beispielsweise eine Argumentation ist auch stärkere Arbeitslosigkeit oder Dequalifizierung am Arbeitsmarkt. Aber natürlich spielen diese Dimensionen eine Rolle und laut den Theorien, die man in der Migrationsforschung verwendet, ist das eines der Modelle, warum ethnische Unternehmen eben vermehrt von gewissen Gruppen gegründet werden und von anderen weniger. Also die Handelsmentalität, die Mentalität überhaupt selbstständig zu sein.
Wobei ich habe gelesen, dass das auch sehr kritisch gesehen wird in Bezug auf diese kulturellen Zuordnungen, dass es ein bisschen problematisch ist, weil das auch natürlich zusammenhängt mit den Rahmenbedingungen, also Familienstrukturen, die Tendenzen, dass die Familie Zusammenarbeit als Einzelpersonen, also die spielen auch mit. Also deswegen glaube ich, muss man da auch sehr vorsichtig sein. Man sagt, die und die haben Tendenzen, das kommt ganz darauf an, in welchen Situationen sie sich befinden und wo sie sich befinden. Also vielleicht Asiaten würden da vielleicht eher gründen als...
Ja, ich glaube, man kann eben nicht wirklich generalisieren. Man kann Theorien aufstellen, aber man kann dann nicht wirklich ableiten, dass Statistiken davon abgeleitet sind. Also ich glaube, da kann man verschiedene Gründe, Mutmaßen, Hypothesen aufstellen, aber es ist eine interessante Theorie, aber etwas, was man, glaube ich, nicht generalisieren kann. Ja.
Soll ich das Mikrofon gleich behalten? aber eine Frage noch zur Bedeutung von ethnischen Unternehmen für die Zukunft in Österreich. Also das ist für mich die brennendste Frage eigentlich, weil ich glaube, das wird auch der Anlass sein, warum wir auch darüber diskutieren. Also weil ich die Ökonomie, also alles verändert sich. Welche Bedeutung haben die jetzt für Österreich, die österreichische Wirtschaft, also allgemein?
Ja, also der Input, wie ich es vorher gesagt habe, der gesamtvolkswirtschaftliche, dann auf einer kulturellen und gesellschaftlichen Ebene eben die Förderung der Integration, die Interaktion auch und überhaupt in einer Weltgesellschaft, also durch die zunehmenden Globalisierungstendenzen, glaube ich, wird ethnisches Unternehmertum vielleicht auch nicht mehr so also nicht mehr so spezifisch als anderes Segment gesehen werden. Also es wird eher dann vielleicht verschmelzen mit anderen Unternehmen. Also diese Trennlinien, wie man es jetzt sieht, das ist ethnisches Unternehmertum, das ist sozusagen inländisches Unternehmertum, das wird auf Jahrzehnte sicher verschmelzen, weil wir dann mehr oder weniger in einer Weltgesellschaft mit einer Weltwirtschaft auch leben. So sehe ich das zumindest.
Ausreichend?
Wunderbar. Also jedenfalls, um auf die Statistik einzugehen, ethnisches Unternehmertum ist stetig im Ansteigen seit den 80er Jahren. Es ist zwar jetzt prozentuell
noch nicht so ein großes Segment, aber wird weiterhin ansteigen, zumindest sind das die Tendenzen und wird natürlich dementsprechend genau diese Funktionen und Bedeutung, wie ich es vorher erwähnt habe, für die Regionen, für die Staaten und auch auf einer supranationalen, supraregionalen Ebene eigentlich haben.
Also da fällt mir auch noch dazu ein, ist es auch ein Teil davon, migrantische, also weil es auch um Arbeitslosigkeit geht und Selbstständigkeit, also Leute mehr oder weniger die Selbstständigkeit zu treiben, dadurch, dass es sie,
die Flucht, die ich vorher angesprochen habe,
genau,
oder?
Genau, also dass das auch, was ja auch bei den, also bei den Österreicherinnen und Österreichern der Fall ist, ist das da auch stärker präsent jetzt, auch also in der jetzigen Zeit, wo eben Arbeitslosigkeit, die Ökonomie, wie sich alles verändert.
Also, dass das ein Faktor ist, warum Unternehmertum jetzt auch im ethnischen Segment ansteigt, meinen Sie? Sicher auch, aber es gibt also von den Statistiken ja eigentlich eine Tendenz, dass kontinuierlich in derselben prozentuellen Anteil dieses ethnische Segment im Unternehmertum ansteigt. Das heißt, man kann jetzt nicht 2007, 2008 durch die Wirtschaftskrise einen stärkeren Anstieg erkennen. Also da gibt es keine Korrelation in dem Sinn.
Gut, wenn es keine Fragen und Beiträge mehr gibt, dann möchte ich zum Abschluss nochmal einfach so als meinen Gedanken auf das Beispiel der Wiener Straße zurückkommen, wo natürlich dann also die Diskussion oder das Gespräch ist, ja, jetzt wie hat sich das verändert und nur mehr Ausländer da und nur mehr die Kebabbuden und ja, ganz schlimm. Andererseits, wie ich vorhin schon angesprochen habe, das ist ja, die haben ja nicht irgendwie die bestehenden Unternehmen verdrängt, sondern das sind lauter Familienunternehmen gewesen, die halt dann irgendwann einmal aufgehört haben, meistens durch die Pensionierung oder halt aus anderen Gründen, weil halt ja die Handelsstruktur sich sehr stark verändert hat, hin zu den großen Ketten, ganz im Zentrum, zu den Einkaufszentren, haben halt solche Wirtschaftsgegenden keine Chance mehr gehabt. Und da sind ja jetzt diese Unternehmen gekommen und haben ja doch leisten auch einen wichtigen Beitrag raumordnungspolitisch, weil sonst wären das lauter Leerstände dort. Das ist jetzt einmal eine Hypothese, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das so wäre. Und das ist ein wichtiger Beitrag meiner Meinung nach, weil dadurch passiert ja dann auch wieder Leben dort. Es verändert sich, aber natürlich gehen die Leute dann dort zum Inder und gehen dann dort einkaufen. Die Strukturen verändert sich, aber es bleibt belebt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und sollte man dabei immer beachten, wenn man so ein bisschen zu Schimpfen beginnt, was sich alles zum Schlechten verändert, sondern dass das einfach eine Veränderung ist, die wieder Neues mit sich bringt. Ja.
Ja, Migrationen gehören zur Kulturgeschichte der Menschheit. Das heißt, auch diese Veränderung, Kultur ist Veränderung, gehören dazu und man sollte das, glaube ich, wenn man jetzt das Stadtbild von Linz oder von Wien oder sonst wo sieht, eigentlich auch immer in Erinnerung behalten, dass das ja positive Einflüsse sind, die wir da sehen, die uns neue Produkte am Markt bringen, die uns neue Interaktionen bringen, die uns was Spannendes bringen und eben auch was Lebendiges.
Unseren Horizont erweitern.
Ja, genau.
Ja, ich bedanke mich bei dir sehr herzlich für deinen Beitrag, bei Ihnen allen fürs Dabeisein, fürs Mitdiskutieren, für Ihre Beiträge. Ich möchte noch die nächsten beiden Veranstaltungen des Kepler-Salons ankündigen. Am Montag, den 23. Jänner, wie gewohnt um 19.30 Uhr, geht es um die ersten österreichischen Nanosatelliten. Bright Austria und UniBright, ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen, ich bin da keine Expertin. Die Frage, die sich da stellt, ist, können Nanosatelliten der Spitzenforschung dienen? Der Rainer Kuschnick, ein Physiker, promovierter Astronom und Mitglied bei der Erforschung der Helligkeit von Sternen, wird hier referieren und dann für Ihre Fragen zur Verfügung stellen. Am Donnerstag, den 26. Jänner, gibt es den nächsten Mittags-Kepler-Salon, wie üblich um 12.30 Uhr. Es wird die Frau Wiesauer zu Gast sein. Sie ist Physikerin erneut, also nächste Woche ist die Woche der Physik im Kepler-Salon. Sie ist Expertin auf dem Gebiet der Materialprüfung mittels Terahertzstrahlung. Und sie sind dann auf Einladung der Firma Recent eingeladen zur Kartoffelsuppe, nachdem sie sich darüber informiert haben. Ja, ich möchte noch kurz auf den Verein der Freunde des Kepler Salons hinweisen, die die Arbeit des Kepler Salons mit Rat und Tat und finanzieller Unterstützung sehr gut unterstützen. Sie können sich auch gern informieren und eintragen. Ich lade Sie ein, noch ein bisschen bei uns zu bleiben. Die Petra Eigner wird das auch tun, noch ein bisschen an der Bar sich weiter auszutauschen. Bedanke mich für Ihr Kommen und sage schönen Abend noch.